Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker oder sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wir haben hier eine der berühmten Bibelstellen, wo die Bibel davon berichtet, was passieren wird, wenn der Kampf des Lebens und der Kampf des Alltags und der Kampf der Nachfolge für den Gläubigen vorbei ist. Es war nicht nur die Stufe, wo die Bibel lehrt, dass letztendlich ein Gläubiger in das kommt, was wir unter Himmel verstehen. Wir wissen ja von der Bibel her, dass wenn ein Gläubiger stirbt, dass ein Gläubiger nicht in das kommt, was wir Himmel verstehen, sondern wir wissen von der Bibel her, dass er in den Vorhimmel kommt, ins sogenannte Paradies, und dass er dort praktisch ohne Körper ist. Und dass er nach der Auferstehung, nach der Entrückung, dass er dann sein Auferstehungsleib bekommt und dann mit dem Herr Jesus nach dem Preisgericht praktisch in der direkte Himmel, in das, was wir unter Himmel verstehen, eingeht. Es ist natürlich so, die Bibel hat eine ganze Kette und Palette von Verheißungen. Und wir haben hier jetzt zum Beispiel eine der Verheißungen erfüllt, die sich auf unser himmlisches Erbe bezieht, auf das Ende. Das müssen wir natürlich sehen. Wir werden das nachher auch sehen, wenn wir die Bibelstelle uns ansehen. Es ist ja nicht nur wichtig, was am Schluss sein wird, sondern es ist ja auch ganz wichtig für uns persönlich, was vorher bei uns persönlich sein wird, was im Jahre 2003 für mich persönlich von dieser Verheißung heute schon gegenwärtig ist. Dass man sieht, dass beides praktisch passiert, dass die Erlösung hier beginnt, in der Sekunde, wenn ich wieder geboren werde, wenn ich gerettet werde, und dass dann ein Teil dieser geistlichen Güter da ist und dass das dann mündet in der Ewigkeit, besser in den Ewigkeiten, also in den Unendlichkeiten Gottes, praktisch in dem Moment, wenn der Mensch aufersteht, in dem Moment, wenn der neue Himmel und die neue Erde, wenn sie steht und wir ziehen ein. Und wir haben hier jetzt eine dieser direkten Erfüllungen, wo es heißt, so, jetzt ist der neue Himmel da, jetzt ist die neue Erde da. Wir haben ja gesehen bei unserem Studium, dass die alte Erde und der alte Himmel beide von der Sünde und vom Teufel verseucht waren, auch der Himmel, und dass sie drum vernichtet werden mussten. Die mussten weg. Wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann schafft er was vollständig Neues. Dieser neue Himmel, der hat einen großen Unterschied zum jetzigen. Dort ist der Teufel nie gewesen und dort wird der Teufel nie sein. Und genauso wird die neue Erde einen riesen Unterschied aufweisen. Dort wird der Teufel nie sein, dort wird nie Sünde sein, sondern das sind alles Bereiche, die jetzt von Gott neu geschaffen wurden für die Ewigkeit. Und natürlich sieht er jetzt das neue Jerusalem herunterkommen, das Zentrum, die Gemeinde Jesu Christi, der Erstling aus den Toten, und erklärt dann und sagt, das ist wie eine für einen Mann zubereitete oder geschmückte Braut. Jetzt haben wir die Brautgemeinde Jesu Christi, die hier im Himmel dann praktisch herabsteigt. Also hier ist wieder der Bereich, wo auch wahrscheinlich die alttestamentlichen Heiligen sind, alle beieinander. Jetzt kommen wir zu unserem heutigen, beziehungsweise zum entscheidenden Text. Und zwar, da heißt es, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen, der wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. So, wenn wir mal das dritte Vers. Und zwar hier haben wir jetzt eine Besonderheit. Wir haben hier praktisch wörtlich heißt es eigentlich eine große Stimme. Eine laute, eine große Stimme. Das heißt, Gott proklamiert hier etwas und lässt es lautstark ankündigen. Das heißt, es spielt eine riesige Rolle, wenn das in der Bibel so angekündigt wird. Und jetzt kommt da eigentlich etwas und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt hier, siehe da das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Das steht da leider nicht. Und zwar aus dem Grund, das steht da, wenn wir es in Deutsch in der Regel übersetzt, so dass es für einen Deutschen annehmbar ist. Aber wörtlich steht hier praktisch, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen und wer wird bei ihnen zelten? Das heißt, der ganze Text ist geprägt von dem Wort Zelt. Jetzt müssen wir nicht in der biblischen Prophetie sehen, was Zelt bedeutet. Ich habe oben nochmal die Stelle mit der großen oder lauten Stimme, die kann man nachlesen, ist jetzt nicht so entscheidend. Sondern, da ist eine Aussage, dass Gott bei den Menschen zeltet. Jetzt gehen wir zuerst nochmal zurück in Offenbarung 7, Vers 14. Mit die zentrale Stelle, wo die Gemeinde dargestellt wird, als die Menschen, die gewaschen sind im Blut des Lammes. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Sie haben ihre Kleider gewaschen, sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und bringen ihm Gottesdienst dar, Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird die Sonne sie nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Jetzt haben wir einen entscheidenden Punkt. Diese Stelle ist mitten drin in der Gemeindezeit. Man sieht es nachher, wir werden es nachher einen Teil davon untersuchen. Und zwar, hier sieht man, dass Gott schon heute den Gläubiger geistlich die Tränen abwischt. Also Teile, die dann in der Ewigkeit körperlich geschehen, werden bereits hier zu dieser Erdenzeit ebenfalls körperlich geschehen im Totenreich, im Paradies, im Vorhimmel. Hier haben wir Gläubige, die gestorben sind, die im himmlischen Heiligtum sind, im Vorhimmel, im Paradies und bereits dort wird Gott die Tränen abwischen. Und auch dort wohnt Gott nicht bei ihnen, sondern zeltet. Und zwar, hier steht jetzt ausdrücklich, zeltet bei ihnen und zwar nicht bei ihnen. Das ist der Unterschied vom Paradies und nachher zum Himmel, sondern zeltet über ihnen. Das ist im anderen Bereich. Dazu Offenbarung 13, Vers 6, einfach um das Gesamtbild zu haben. Und er tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott und seinen Namen zu lästern und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen. Ganz, ganz vorsichtige Frage. Habt ihr jemals gehört, dass man predigt über das Zelt Gottes? Außer man predigt über das Stiftshütte, aber nichts darüber geredet. Aber es ist einfach einmal Fakt, dass es im Himmel ein Zelt gibt. Und dass Gott über den Gläubiger zeltet. Dass er sein Zelt über den Gläubiger aufschlägt. Und das ist mir heute ganz wichtig, weil die Bibelstelle der Himmel praktisch einleitet und sagt, siehe, dort der neue Himmel, dort die neue Erde, siehe, die Braut ist da, die Brautgemeinde des Lammes, und siehe, und jetzt sagt die Bibel, und jetzt ist das Zelt da, und jetzt zeltet Gott bei den Gläubigen. Und was das heißt, das müssen wir uns angucken. Ich denke, dass das eine riesige Rolle spielt, dass man sich dessen bewusst ist, was Kolosser 3,1 geschrieben steht. Dort sagt die Schrift eigentlich sehr eindeutig, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, das ist eine Aoristform, die einfach die Vergangenheit betont und den Zustand, der fortgesetzt wird. Das heißt praktisch, ihr seid einmal gestorben, nämlich bei der Wiedergeburt, und seid jetzt in diesem Zustand, ist gemeint, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Jetzt sagt die Bibel, unabhängig davon, dass wir nachher körperlich, und jetzt kommt der große Unterschied, nach Geist, Seele und Leib wiedergebracht, ohne Sünde, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne irgendetwas, in der Gegenwart Jesu und in der Gegenwart Gottes des Vaters leben werden und dass er mitten in unserer Mitte Zelte wird, das heißt seine Wohnung aufschlägt, sagt die Bibel, unabhängig davon, dass der Endzustand bedeutet, dass ich wirklich in der Gegenwart Gottes bin, sagt sie hier im Kolosser eindeutig, wenn ihr wirklich auferweckt worden seid, das ist eine Passivform, die sagt praktisch, dass Gott dich lebendig gemacht hat. Also ich bin lebendig gemacht worden, so sucht das, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Jetzt sagt er praktisch, du bist auferweckt worden, jetzt suche auch völlig, was im Himmel ist, warum? Und jetzt erklärt er's, euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wo ist Christus, laut dem Text? Im Himmel. Das heißt, er ist im Himmel. Und in dem Moment, wie ich wieder geboren wurde, jetzt kommt das, was der Mensch nicht begreift, ist ein Teil seiner Existenz nicht mehr auf dieser Erde, sondern ein Teil seiner Existenz. Der wiedergeborene Geist geht bis in die himmlischen Orte hinein. Wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Und dieser Zustand, der betrifft jetzt in diesem Leben eben unseren Geist, der wiedergeboren ist. Römer 8, Vers 9. Wenn der Geist lebendig wird. Vers 10, dann ist jemand wiedergeboren, dann ist er gerettet. Und dann ist er von seinem geistlichen Leben her in die himmlischen Orte versetzt. Und das bedeutet, jeder Gläubige, der wiedergeboren ist, lebt heute mit einem Teil seines Daseins, seiner Persönlichkeit bereits im Himmel. Das ist Fakt. Das ist eindeutig, der Text. Wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Und das, was wir heute gelesen haben in der Offenbarung 21, das ist der Endzustand, wo dann nicht der Geist, sondern Geist, Seele und Auferstehungsleib, der ganze Mensch nach Geist, Seele und Leib in der Gegenwart Gottes im Himmel körperlich ist, dann ist alles, sagen wir, normal. Aber im jetzigen Leben muss man sich bewusst sein, und das appelliert ja der Paulus. Er sagt praktisch, wenn das schon so ist, dann bitte tut eins, dann lebt gefälligst in diesem Zustand. Im Himmel, brauchen wir dir nicht mehr sagen, Vers 8, Vers 5 vom Kolosser, nämlich töte deine Glieder, die brauchst du nicht mehr töten. Weil die sind erneuert, dein Körper hat keine Sünde mehr. Der Körper kann nicht mehr sterben. Dein Körper kann im Himmel kein Leid wahrnehmen. Dein Körper kann keine Krankheit haben. Der kann nichts mehr haben. Der Körper ist perfekt. Aber hier auf der Erde ist es halt anders. Da ist nur der Geist in die himmlischen Wörter versetzt. Und jetzt sind wir in dem Spannungsfeld. Und das ist ja das, was uns umdreht, was uns jetzt in der Endzeit auch wieder in Bedrängnis bringt. Dass ein Teil unseres Lebens bereits zu der himmlischen Welt gehört und dass ein Teil nicht zu der himmlischen Welt gehört, weil er noch der Vergänglichkeit unterworfen ist, weil wir noch hier sind. Jetzt verstehen wir, warum der Paulus ruft und praktisch gequält aufschreit, praktisch, ich habe Lust abzuscheiden, um beim Herrn zu sein, dass nämlich dieser Zustand des Zwiespaltes aufhört, dass ich ganz beim Herrn bin. Aber dann kommt eben das Entscheidende, das gilt auch für uns, es ist aber nötiger, hier zu bleiben, weil wir haben noch was zu tun. Also hier muss man vorsichtig sein, dass man hier nicht in falsche Gebiete reinkommt. Aber etwas ist klar, wir sind mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Der Endzustand der Offenbarung 21 ist jetzt vorweggenommen für den Geist. Und es hat Konsequenzen fürs Leben eines Gläubigen. Offenbarung 12,12, das ist ja kurz nach der Entrückung, wo die Bibel dann sagt, darum seid fröhlich ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Das heißt, nach der Entrückung, praktisch, nach der Entrückung der Gemeinde Jesu kriegt der Gläubige der Verstehungsleib, er geht zum Preisgericht, das haben wir ja gesehen, und er wird dann die Himmel bewohnen. Und das ist dann wieder der Endzustand. Einst und jetzt. Einst ganz im Himmel, ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne irgendeine Weh, ohne eine Sorge, ohne eine Not, irgends geringste Geist, Seele und Leib in der herrlichsten Gegenwart. Gott selber zeltet in unserer Mitte, kann man sich nicht vorstellen. Jetzt, wir können in den himmlischen Bereichen leben. Und jetzt kommt einfach die Frage, ganz praktisch, wer lebt denn von den Gläubigen in den himmlischen Bereichen? Wisst ihr, was das Problem ist? Weil wir Gläubige oft
die Kolosserstelle etwas leicht und locker und theoretisch nehmt, gnostisch, wir stimmen dem Geist zu und treibet, was wir wollen. Das ist Gnosis. Gnosis war ganz, ganz teuflische Lehre. Die Gnosis hat praktisch zwei Flügel gehabt, kirchgeschichtlich. Und die hat die Gemeinde Jesus so bösartig angegriffen, dass in der Bibel sogar das wörtlich steht. Fliehe die sogenannte Erkenntnis, dort steht Gnosis. Und die hatte zwei Flügel. Und es war genau der Zwiespalt. Und zwar, da waren Lehrer, der Gnosis, die haben Folgendes gelehrt. Es gab zwei Flügel. Die eine war halt sogar, ich sag's mal so, zur Schlangenbruderschaft gehört, sage ich mal, Erführungszeit. Aber die haben zwei Dinge gelehrt. Immer über den Körper, Geist und Seele hatten sie die gleiche Lehre. Sie haben gesagt, der Geist ist in die himmlischen Wörter versetzt, der Geist ist in Ordnung, der Geist ist himmlisch, der Geist ist rein. Der Körper ist minderwertig, der Körper ist dreckig, der Körper ist sündig. Also was machen wir mit dem? Es gab zwei Lehrer. Die haben gesagt, wenn dir sowieso nichts taugt, dann lass ihn doch machen, was du willst. Und dann haben die, ich sag's mal, in der abartigsten sexuellen Entgleisung gelebt, haben ihrem Körper gemacht, was sie Lust hatten. Die haben das verrückteste Zeugs geteilt, das kannst du einem normalen Menschen nicht zum Lesen geben. Ich habe Bücher drüber, das kannst du einem normalen nicht zum Lesen geben, so verrückt ist das. Die anderen haben gesagt, wenn der Körper so böse ist, dann müssen wir es ihm auch zeigen, dass er so böse ist. Und die haben dann in der radikalen Askese gelebt. Die haben den Körper so geplagt, dass teilweise sogar verboten war, warme Speise zu essen. Ehe, Heirat war sowieso verboten. Die haben den Körper dann, es gab sogar hier Gruppen, die haben sich systematisch, weil sie geglaubt hat, wenn der Geist über sie kam, dass sie dann ganz rein sind, haben sich langsam verhungern lassen. Dass sie ja nicht mehr sündigen. Also absolute Entgleisung. Aber beides kam von dem Zwiespalt. Die haben etwas richtig erkannt, dass ein Teil des Gläubigen in den himmlischen Orten angesiedelt ist und ein Teil hier lebt und dass da Spannung ist. Das haben sie erkannt. Und das ist heute das Teuflische. Wenn man sagt, du kannst machen, was du willst mit dem Körper oder wir haben sowieso keinen Sieg über den Körper, ist Gnosis. Verrückt ist Gnosis im Prinzip. Ist die alte Gnosis, die kommt zurück. Durch New Age, was ja sehr stark gnostisch ist, durch das kommt es auch in die christlichen Kreise rein. Sondern die Bibel geht vor was ganz anderem aus. Sie sagt hier, du bist in die himmlischen Orte versetzt, so und jetzt töte. Töte den Rest durch das Geistliche, töte das Ungeistliche. Beherrsche es. So wie Gott so kein sagt, die Sünde steht vor der Tür, du sollst über sie herrschen. So sagt er, jetzt herrsche über sie. Jetzt haben wir ein ganz anderes Werkzeug, wir haben das vollkommene Opfer. Wir können herrschen. Überhaupt kein Thema. Was jetzt interessant ist, dieser endgültige himmlische Zustand für den ganzen Menschen ist also scheinbar heute teilweise schon da. Das muss man wissen. Wenn man sagt, oh, ich freue mich auf den Himmel, sei, ja, ist okay, aber wieso? Du bist doch hier schon. Du bist hier himmlische Orte. Du kannst hier in himmlischen Bereichen leben. Und dann gucken dich die Gläubigen an, wie wenn du irgendwas Verrücktes erzählen würdest. Das ist aber laut Bibel, ist es so. Hebräer 10, 19 sagt, wir können durch das Blut Jesu bis ins Allerheiligste im Zelt, Skene heißt das Wort, im Zelt, im Himmel gibt es ein Zelt, eine Stiftshütte. Und in dieser Stiftshütte ist letztendlich etwas passiert, da ist der Vorhang zerrissen. Das heißt, da ist alles, hat nur noch ein einziger Raum und in dem einen Raum ist im Zentrum die Bundeslade. Und diese Bundeslade hat was Ungeheures, was im ganzen Universum kein zweites Mal gibt. Da ist der echte Sühnedeckel. Und auf diesem echten Sühnedeckel ist bis heute und bis in alle Ewigkeit das Blut Jesu gegenwärtig. Wenn es die Bibel hin und sagt, wenn du Gläubiger hast, laut Hebräer 10, 19, Zugang zu dem Ort, du kannst vor der Altar treten, du kannst vor der Sühnedeckel treten. Und erst wenn man sich das einmal bewusst macht, dass man jetzt schon in die himmlische Orte versetzt ist, wisst ihr, das ist die Gefahr, dass man Offenbarung 21 liest und sagt, wunderbar. Später. Ja, keine Frage. Der Endzustand. Fantastisch, ohne Not, sehen wir nachher. Aber ich möchte betonen, jetzt schon bereits ein Teil für uns möglich. Es ist möglich, dass wir das bereits geistlich erleben, dass wir in diesem geistlichen Teil in der himmlischen Welt leben, sagt die Bibel ganz klar. Offenbarung 7,14, wo wir vorher gelesen hatten, dort sagt die Schrift, er wird über ihnen praktisch zelten oder sein Zelt aufschlagen. Jetzt müssen wir einfach etwas sehen. Das hat Nebenwirkungen. Das war was für? Das Zelt Gottes die Bibel nimmt bewusst das Bild, zielt auf die Stiftshütte. Aber wenn ihr jetzt einmal die Texte näher so untersucht, ich habe ja in letzter Zeit versucht aufzuzeigen, dass der Bibel immer so Zwillinge gibt. Trübsal, unten bleiben, ähnliche Dinge, immer so Doppel. Und hier schaue ich wieder Doppel, und zwar das Wort Zelt und das Wort Naos für Tempel gehört zusammen. Das heißt, du hast beim Zelt in der Regel den Tempel. Und laut Offenbarung ist der Tempel des neuen Bundes der Herr Jesus selber. Und wir letztendlich als sein Körper sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, Zelt plus Tempel gehört zusammen. Und ich möchte etwas betonen, als die Stiftshütte abgebrochen wurde und in den Tempel einging, da war das letztendlich nur die Nachfolge. Also Tempel und Zelt gehören zusammen. Tempel und Zelt kann man sogar austauschen gegeneinander von der Formulierung her. Und hier sagt er, sie dienen ihm, da steht wörtlich, sie bringen ihm Gottesdienst dar, Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Und jetzt haben wir hier entscheidende Punkte, damit man die Bibel genau lesen muss. Dort steht, er wird über ihnen zelten. Im Himmel, wenn wir Geist, Seele und Leib haben, die erlöst sind, dann wird er bei ihnen zelten. Und zwar, hier ist jetzt Folgendes. Dort steht die Präposition epi. Und epi ist immer auf, an, bei, über, also einfach höher. Epignosis ist die Vollerkenntnis, die höhere Erkenntnis. Und hier ist einfach etwas, wo die Bibel sagt, er wird über ihnen sein. Das heißt, auch im Paradies wird Gott, der Vater, praktisch durch Christus über ihnen wohnen. Aber es wird ein anderer Zustand sein. Und zwar, wenn sie noch keinen Auferstehungskörper haben, wenn es noch nicht der Endzustand ist, wird Gott über ihnen sein Zelt aufschlagen. Und jetzt kommt wieder ein ganz entscheidender Punkt. Offenbarung 21. 1 und folgende, dort heißt es, er wird dann im Schluss im Endzustand bei ihnen sein. Jetzt haben wir praktisch drei Stufen. Wir haben Stufe 1. Hier auf der Erde sind wir in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, wir leben hier schon mit einem Teil unserer Persönlichkeit im Himmel. Wir haben die Tatsache, dass wenn wir sterben, dass wir im Zwischenzustand im Totenreich, im Paradies sein werden und dass Gott über uns sein wird. Das heißt, da wird ein Unterschied sein vom Körper her. Und wir haben die Tatsache, dass wir am Schluss, wenn wir im Himmel sein werden, dass Gott bei uns sein wird, das heißt in unserer Mitte. Das heißt Meta. Das ist eigentlich leicht zu merken, vor allem hier in Teifen, wenn man Meta hört. Meta, die Präposition, heißt hier mit bei, das heißt direkt. Also nochmal, im Paradies ist Gott über uns. Ist ein Unterschied, wir haben keine Auferstehungsleib. Wir haben noch keine hundertprozentige volle Gemeinschaft. Wisst ihr, wenn ich das manchmal lese, wie es heißt, wenn du stirbst, wirst du in der vollen Gemeinschaft mit dem Herrn sein, muss ich sagen, nö. Du wirst in einer Teilgemeinschaft sein, die volle Gemeinschaft kommt erst im Himmel. In dem, was mir der Himmel versteht. Im Endstadium, Offenbarung 21 ist Endstadium, dort ist alles da. Aber ich möchte nochmal betonen, wir Gläubige leben mit diesem Körper, mit unserer Seele, mit unserem Fleisch in der Welt. Aber im Geist sind wir schon in die himmlischen Orte versetzt. Im Totenreich, wenn heute einer von uns stirbt, vor der Entrückung, dann wird Folgendes passieren. Dann ist er im Paradies. Bereits dort wird Gott ihm die Tränen abwischen. Es wird herrlich sein, aber Gott wird über ihnen wohnen. Über ihnen zählt und nicht bei ihnen. Das ist ein Unterschied. Jetzt sieht man auch ganz klar, dass Offenbarung 7,14 nicht der Endzustand sein kann, sondern erst Offenbarung 21. Also sieht man ganz klar, hier ist ein Unterschied. Hier fällt die Entrückung, hier fällt praktisch der Auferstehungsleib. Und wenn der Auferstehungsleib da ist und ein Mensch nach Geist, Seele und Leib da und wiedergebracht ist, dann kann er in der vollen Gegenwart Gottes leben, dann ist es der Normalzustand. Dieses Wort für Zelt, das bedeutet Zelt, Hütte im Lager. Also ich möchte nochmal betonen, dass es praktisch ein Synonym, also ein Nebenwort ist, oder ein gleichbedeutendes Wort wie der Tempel. Er sagt hier nochmal, siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Zelt heißt Hütte im Lager, Schiffszelt, Häuser im Dorf, Bude, Krämerladen, Neues Testament, ganz wichtig, Stiftshütte. Stiftshütte ist eine Luther-Übersetzung, ist ein Luther-Wort. Das heißt wörtlich Zelt der Zusammenkunft im Hebräischen. Das Zelt der Zusammenkunft, wörtlich. Gleichzeitig bedeutet es Quartier, Lagerplatz, Hauptquartier. Also hier sieht man schon, das Wort hat praktisch den Gedanke der Ruhe, aber auch den Gedanke der Herrschaft. Hölzernes Gericht, auf dem die Schauspieler spielten. Da kann man da bloß nur eins denken. Auch unter diesem Zelt sind die Gläubiger in der Nachfolge Jesu, so wie Paulus sagt, Schauspieler für die Ewigkeit. Wir bringen den transzendenten Wesen praktisch ein Schauspiel dar, so sagt Paulus. Verdeck eines Wagens, Betthimmel. Aufenthalt, besonders Mahlzeit in einem Zelt. Das heißt, da ist auch der Gedanke der Speise ganz krass und ganz stark drin. Da gibt es noch Worte, ist ein bisschen abgewandelt. Das heißt, ein Zelt, das steht in unserer Bibel meistens mit dem Wort Behausung. Ich lese mal auf Apostelgeschichte 7, 46. Der fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfte. In Wirklichkeit hat auch der schon gewusst, hat die alttestamentliche Patriarche gewusst, dass Gott letztendlich ein Zelt will. Und zwar, das müssen wir einfach sehen, das Zelt hat hier die Bedeutung von Zelte, Behausung, Wohnung, aber es ist einfach, der Grundgedanke ist Zelt. Wenn man es als Tätigkeitswort nimmt, als Verb, dann heißt es ja meistens auch in unserer Übersetzung, Gott wird bei ihnen wohnen. In Wirklichkeit, auch in unserem Text heißt es, er wird bei ihnen zelten. Also er schlägt das Zelt in der Mitte der Gläubigen auf. Er wird praktisch bei ihnen zelten oder wohnen. Das heißt, in einem Zelt sich aufhalten, sich lagern, wohnen. In einem Zelt dann überhaupt schmausen und speisen. Jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Da ist immer der Gedanke der Herrschaft, immer der Gedanke der Speise, immer der Gedanke letztendlich der Ruhe und des Lagerns drin. Sich eine Hütte bauen lassen, sein Zelt aufschlagen, seine Wohnung nehmen. Ich habe nochmal die ganze Stelle im Neuen Testament. Wenn wir jetzt mal reingehen in Hebräer 9,1, dann sehen wir sofort, weil wir müssen ja verstehen, was sich da im Himmel abspielt. Im Hebräer 9,1 sehen wir dann, dort heißt es, es hatte nun zwar auch der erste Bund gottesdienstliche Ordnungen und ein Heiligtum, das von dieser Welt war. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, dem sich der Leuchter und der Tisch, die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste genannt wird. Zu diesem gehört ein goldener Räucheraltar und die Bundeslade überall mit Gold überzogen. Und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Also sagt die Bibel, das erste Zelt, wo Gott Wohnung genommen hat, ist praktisch die Stiftshütte gewesen. Wenn wir uns das in Ruhe jetzt angucken, dann sehen wir etwas. Gott hat die Stiftshütte bewohnt durch die Wolke und Feuersäule. Sichtbares Bild für den Heiligen Geist. Wir wissen alle, wo die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, wo sie hinkam. Sie kam auf die Stiftshütte, sie kam in der Stiftshütte ins Allerheiligste, sie kam im Allerheiligste auf die Bundeslade, sie kam in der Bundeslade auf die Sühnedecke und sie kam im Sühnedeckel auf das Blut. Dort hat Gott Wohnung genommen. Schon mal Tatsache. Also im Alten Testament war das Zelt Gottes, wo Gott seine Wohnung gemacht hat, letztendlich in der Stiftshütte, im Zentrum. Hebräer 9,11. Das darf man etwas nicht vergessen. Die Bibel lehrt eindeutig, wenn man Altes Testament, vor allem der Hebräerbrief dazu studiert, das, was die Stiftshütte dargestellt hat, dieses Zelt der Zusammenkunft. Also Gott ließ ein Zelt aufschlagen, um zu zeigen, dass er eigentlich zeltet. Und dass die Herrlichkeit Gottes auf diesem Zelt gegenwärtig ist. Und jetzt geht die Bibel eindeutig hin und sagt, genau dasselbe Zelt ist im Himmel. Und Mose musste nur ein Muster erstellen von dem, was er gesehen hat, was hier auf der Erde dann aufgebaut wurde. In Wirklichkeit ist es ein Muster von einem Zelt, das im Himmel ganz genau gleich vorhanden ist. Und wenn man das jetzt in Ruhe anguckt, dann sagt die Bibel, als aber Christus kam als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt wieder Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung bewirkt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, das war der erste Bund, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott Gottesdienst darbringen könnt. Also sagt die Bibel wiederum, diese Stiftshütte, wo Gott dann seine Gegenwart angezeigt hat, ist letztendlich nur ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Aber es gab hier auf der Erde, als Gott sein Bundesvolk Israel auserwählt hat, sofort ein Zelt. Und es gibt parallel dazu die ganze Zeit, durch die Jahrtausende hindurch, im Himmel auch ein Zelt. Und in dieses Zelt, in dieses Heiligtum ist der Herr Jesus eingegangen mit seinem kostbaren und teuren Blut. Das müssen wir einfach feststellen. Der Tempel im Heiligtum ist in Wirklichkeit die Stiftshütte. Und in dieses Heiligtum ist der Jesus eingegangen. Ins Allerheiligste. In dem Moment, wie er eingegangen ist, das Blut auf den Altar gelegt hat, und der Altar ist der Sühnedeckel, ist der Vorhang zerrissen. Und das hatte ungeheure Bedeutung. Und zwar, wenn ihr mal das seht, da war ein Vorhof, das war der Ort, wo man sich reinigen musste. Da war ein Brandopferaltar, da war ein Wasserfass. Also du musst dich reinigen. Dann musst du dich hingeben auf den Brandopferaltar. Dann durftest du in den Ort rein, der das Heilige heißt, also in der erste Teil des Zeltes. Und dort waren Schaubrote, dort waren Leuchter, leuchterische Bild für die Gemeinde. Und dann war wieder ein Vorhang. Und erst wenn man dann den Vorhang wieder passiert hat, war nur die Stiftshütte, nur der Sündedeckel, nur das Blut. Und dort durfte nur der Hohepriester rein, einmal im Jahr, nicht ohne Blut. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, in dem Moment, und um das geht es mir auch, wenn es um die Wohnung Gottes geht. Gott wird bei uns wohnen. Es wird keine Grenze mehr sein. Wir werden in der totalen Gegenwart Gottes in Offenbarung 21 sein. Aber bei der Erlösung ist etwas passiert. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das heißt, wenn wir jetzt schon mit einem Teil unseres Geistes in den himmlischen Orten sind und dort wohnen, dann hat es Konsequenzen. Nämlich die Stiftshütte im Himmel, dieses Zelt Gottes, wo Gott heute zeltet, wo seine Gegenwart ist. Das hat absolut eine Besonderheit. Und zwar, der Vorhang wurde zerrissen. Das heißt zu Deutsch, der Leuchter, die Gemeinde, ist jetzt nicht mehr durch irgendetwas getrennt, sondern steht mitten vor der Bundeslade. Der Leuchter steht mitten vom Sühnedeckel. Der steht mitten vor dem Ort, wo die Herrlichkeit Gottes da ist. Das heißt, die Gemeinde ist mit einem Schlag durch die Wiedergeburt, durch die Entstehung der Gemeinde Jesu Christi in die Herrlichkeit Gottes hineinversetzt. Im Alten Bund standen die Juden staunend draußen, wenn die Wolken und Feuersäule kamen. In heiliger Ehrfurcht haben sie betrachtet, dass Gott gegenwärtig ist. Jetzt kommt die Bibel und sagt, ihr Gläubiger, ihr werdet am Schluss bei Gott sein. Er wird sein Zelt. So, jetzt sage ich die Stiftshütte. Könnte ich sagen. Vielleicht falsch. Er wird sein Zelt in unserer Mitte aufschlagen. Wir werden direkt bei Gott sein, der totale Gegenwart. Aber gleichzeitig lehrt die Bibel, wenn man alle Mosaiksteine zusammensetzt, mit deinem Geist bist du bereits heute in der gleichen Gegenwart Gottes. Du bist in der gleichen Herrlichkeit. Du bist in dem innersten Heiligtum Gottes, wo praktisch das Blut Jesu Christi ist, wo die Gegenwart Gottes ist, wo der Heilige Geist ist, wo totale Gegenwart Gottes ist. Da bist du heute mit deinem Geist versetzt. Ich weiß nicht, wie es euch da wird, wenn ihr das hört. Geschwister, sagen wir mal ehrlich. Wir sind in diesen himmlischen Orten jetzt schon drin. Im Himmel nachher ist kein Problem mehr. Aber jetzt ist ein Problem. Wisst ihr warum? Wir sind jetzt in den himmlischen Orten versetzt. Jetzt frage ich mal ganz vorsichtig. Nachdem dein Geist sich in diesen Orten aufhält, was machst du mit deinem Leib und mit deiner Seele? Was treibst du hier? Sei mal vorsichtig, frage. Machst du Gnosis? Treibst du mit deinem Körper und deiner Seele, was du Lust hast, was dir passt? Und dein Geist ist ja der himmlische Ort und du hast ja recht. Oder was meint die Bibel, wenn sie sagt, er soll geheiligt werden nach Geist, Seele und Leib? Das ist eine Botschaft, wo keiner hören will. Wir haben ein Wohlfühl-Evangelium. Aber genau das meint die Bibel. Ein wahrer Gläubiger ist ein Nachfolger Jesu Christi. Er geht hin, wohin das Lamm geht. Haben wir ja vorher gesehen, wohin das Lamm geht. Ich folge dem Lamm, wohin es geht. Das heißt, ich tue den Willen Gottes. Das ist überhaupt keine Frage. Gleichzeitig lebe ich so, dass ich in dem Bewusstsein bin, ich bin in die himmlische Orte versetzt. Also muss ich auch so leben, wie jemand, der dort ist. Jetzt merkt ihr was, da ist ein Unterschied. Du merkst erst, wie der Teufel die Gläubige in der Endzeit verseucht, indem er Seele und Leib dauernd anspricht. Luzifer, Licht, das bedeutet blenden, strahlend andere Dinge in den Mittelpunkt bringen, um den Gläubige abzuziehen von dieser himmlischen Berufung. Und himmlische Berufung, da meint immer alle später im Himmel. Das ist zwar richtig, wenn man unseren heutigen Text anguckt, aber trotzdem nicht ganz richtig, weil himmlische Berufung bereits jetzt anfängt, weil unser Geist bereits dort leben kann. Und wenn das jemand ernstlich erwägt, ernst nimmt, wirklich in tiefster Phase seines Herzens erfasst, dann kann er so nicht mehr leben, wie er gelebt hat. Dann beginnt Heiligung aus einem ganz anderen Grund, weil er sich bewusst ist, ich bin dauernd in der Gegenwart Gottes mit meinem Geist. Und dann verstehen wir auch die Bibelstelle. Was heißt denn das? 2. Korinther 7, jetzt lasst uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Da steht nicht Heiligung, da steht Heiligkeit, Zustand. Wisst ihr, was das heißt? Befleckung des Fleisches ist Sünde. Befleckung des Geistes ist Sünde in der Einstellung. Das ist der große Unterschied. Befleckung des Fleisches heißt praktisch sündigen. Befleckung des Geistes heißt Sünde in der Einstellung. Sünde auch in der Einstellung zu diesen himmlischen Dingen, wo man die einfach, ich sag's mal, so wie der Mensch so ist, runterfallen lässt. Interessiert mich nicht, die geistlichen Dinge. Dort befleckt man den Geist. Johannes 1,14. Ich möchte noch mal etwas betonen. Gott wohnte in Israel körperlich im Zelt. Gott hat im Himmel mittendrin ein Zelt. Im Himmel, im Endzustand, wird Gott ein Zelt haben. Und als der Jesus bei uns war, sagt die Bibel etwas, das ist ungeheuer. Wenn man immer sagt, Jesus wurde Mensch, das wird immer betont. Man muss sagen, ja, Jesus wurde Mensch. Aber er wurde nicht Mensch, wie wir glauben. Einfach so Mensch. Sondern die Bibel sagt, Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dort wohnte unter uns, da steht Skenoo. Skene, das Zelt. Das heißt, es wohnte unter uns. Es zeltete unter uns. Das heißt, auch die Gegenwart Jesu, als der Jesus Mensch war, war ein Zwischenzustand des Aufschlages dieses Zeltes Gottes bei den Menschen. Jetzt müssen wir zurückgehen, wenn wir es ernst nehmen. Die Gegenwart Gottes hat unter uns gewohnt, unter uns gezeltet im ersten Zelt in der Stiftshütte. Die Gegenwart Gottes hat das zweite Mal unter uns Menschen gezeltet, praktisch in der Person Jesu. Das dritte Mal ist ein riesiger Unterschied. Das dritte Mal ist so, dass nicht das Zelt Gottes jetzt bei uns ist, sondern wir sind durch die Wiedergeburt in das himmlische Zelt hochversetzt. Und jetzt wohnen wir in diesem Zelt. Und dann am Schluss, die vierte Stufe, wird sein, dass wir, nachdem der Körper auch praktisch erlöst ist, dann brauchen wir es nicht mehr mit dem Geist zu machen, denn in der totalen Gegenwart sind wiederum im Zelt Gottes im Himmel. Also mir geht es bloß darum, du musst das immer sehen. Gott hat immer Aufenthaltsorte gehabt. Wenn du die Bibel so liest und du liest die Stiftshütte und du sagst, aha, Aufenthaltsgott 1 für die Herrlichkeit Gottes, Stiftshütte. Dann liest du die Evangelien. Aufenthaltsort 2 für die Evangelien, der Herr Jesus. Dort war die Herrlichkeit Gottes. Aufenthaltsort 3, immer dort, wo Christus ist, in den himmlischen Orten, in dem Zelt, in der Herrlichkeit, wo kein Vorhang mehr ist, wo alles jetzt eins ist. Und dort sind wir mit dem Teil hineinversetzt. Das heißt, wir leben in zwei Welten. Und dann am Schluss der absolute Zustand, wenn wir im Himmel sind. Das ist das Zelt der Normalzustand. Wo das rauskam, war Matthäus 17. Das hat mich immer fasziniert. Das heißt, spätestens mit dem Moment, wo Gott einen Bund aufgerichtet hat, zum Beispiel mit Israel, wo er die Stiftshütte aufgerichtet hat, war immer die Gegenwart Gottes irgendwo für einen Menschen erlebbar. Ein Jude musste letztendlich zur Stiftshütte gehen, er musste sich als Mann beschneiden lassen, musste Mikwe, praktisch ein dreifaches Tauchbad hinter sich bringen, musste ein Proselyt werden, musste ein Judegenosse werden und konnte dann die Herrlichkeit Gottes sehen. Zur Zeit Jesu, als er über diese Erde ging, konnte ein Mensch die Herrlichkeit Jesu und die Gegenwart und das Wohnen bei Gott erleben, er musste nur zu Jesus gehen und ihn Nachfolger, wohin er ging. Und im Neuen Bund ist ganz einfach, ein Gläubiger muss nur wieder geboren sein und muss bewusst in den himmlischen Ort erleben, dann wird er genau das gleiche erleben. Im Himmel braucht er sich nicht mehr anstrengen, das ist der Normalzustand. Ich möchte nochmal betonen, Offenbarung 21 ist der Normalzustand. Mir geht es halt ganz krass darum, das nochmal aufzuzeigen. Im Himmel brauchen wir nichts mehr zu tun, da ist der Endzustand, da ist alles geredet, alles gelaufen, alles vorbei. Aber wir sind jetzt schon teilhaftig, das hat Konsequenzen. Matthäus 17, das ist schon vom Berg der Verklärung. Dort heißt es, er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Wisst ihr, was da war? Das war ganz einfach. Die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, war in der Person Jesu drinne. Und die war durchs Fleisch verdeckt. Und der Jesus hat bloß eins gemacht, er hat das Geheimnis gelüftet und hat die Schechina durchscheinen lassen. Und dann haben die Gläubigen gesehen, das ist ein Mensch wie wir und trotzdem war er völlig anders, weil nämlich die Herrlichkeit Gottes in und auf ihn geruht hat. Das hat er bloß durchscheinen lassen und da sind sie prompt zusammengebrochen. Und dann, jetzt kommt die ganz entscheidende Botschaft, die sieht man oft nicht in der Bibel. Was ist die Wirkung, wenn man die Herrlichkeit Gottes sieht? Was ist die Wirkung, wenn man Chaot, ausdrücklich Chaot, Erfüllungszeichen, wie beim Petrus? Der ist ein Chaos, das er in seinem Hirn geherrscht hat. Ich sag's einmal, in seiner Verwirrung, anders kann man das nicht nennen. Also der Herr Jesus sieht und Mose und Elia sieht, plötzlich sagt, oh, jetzt bauen wir drei Hütten. Mose eine, Elia eine und Jesus eine. Er setzt Jesus auf die Stufe von Mose und Elia. Das ist Chaos. Das ist Dummheit. Aber in dem Moment, wie Gott die Herrlichkeit zeigt, wie die Herrlichkeit Jesus sieht und Gott zu ihm spricht durch die Herrlichkeit, heißt dann am Schluss was Wunderbares, Vers 8. Als sie aber ihre Augen erhoben, auch der Petrus, sahen sie niemand als Jesus allein. Und sobald jemand die Herrlichkeit Gottes sieht, sobald jemand zum Beispiel bewusst in diesem himmlischen Ort lebt, sieht er bloß nur eines, Jesus allein. Das ist auch der Zustand des ungeteilten Herzens. Was heißt es in 2. Korinther 3,18? Dass beim Betrachten des Sohnes Gottes wir wie in einem Spiegel ihn sehen und verwandelt werden in sein Bild. Da wird das Herz, das geteilt ist, wird ungeteilt, sobald man den Sohn Gottes betrachtet. Sobald man diese Herrlichkeit sieht, sobald man sich bewusst ist, dort wo die Gegenwart Gottes ist, dort ist das Zelt Gottes. Und wo das Zelt Gottes ist, dort ist die Schechina, die Wolke und die Feuersäule, dort ist die Gegenwart Gottes und dort ist der Herr Jesus. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach im Kolosser, jetzt in den himmlischen Ort und du bist schon lange da mit deinem Geist, nur weißt du es nicht als Gläubiger. Das ist ein Riesenproblem. Wir leben hier wie die Erdewürmer, anders können wir es nicht nennen. Die Wirklichkeit, man sagt immer der Adel des Menschen, ist ein dummes Geschwätz, der Mensch hat keinen Adel. Der Mensch ist gefallen. Wisst ihr, ich lese euch mal Bibelstelle. Man legt uns ja immer rein. Das ist einfach so. Die Menschen werden immer angelogen. Und zwar, es wird immer gelesen, 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Es wird immer erzählt, dieses Märchen von der Gottesbildlichkeit des Menschen. Dass der Mensch einen Adel hat, dass der Mensch in der, im Bilde Gottes geschaffen wäre. Ist doch biblisch, ich habe es doch gerade gelesen. Ich lese eine Parallelstelle, die ein bisschen danach ist. Und zwar, Vers 3, nach dem Sündenfall, nach der Vertreibung aus dem Paradies, nachdem der geistliche Tod eingetreten ist, nachdem alles kaputt ist. Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich, nach seinem Bilde und nannte ihn Seth. So leid es mir tut, wir sind geschaffen im Bild Adams und nicht im Bild Gottes. Adam war im Bild Gottes geschaffen, aber nicht mehr wir. Wir sind durch den Sündenfall vollständig verzerrt. Das ist immer der große Unterschied. Da merkst du erst, wie man denkt. Man hat so biblische Schablone, so was man ihm vorkaut immer, und da wird alles nachgeplappert. In Wirklichkeit sagt die Bibel, Adam geschaffen im Bild Gottes, Eva aus ihm geboren, bei dem Bild Gottes. Aber nach dem Sündenfall alle im Bild Adams. Und es schreibt niemand ein Buch über den Unadel des Menschen, der im Bild Adams geschaffen ist. Sondern schreibt immer bloß, man will immer bloß das Positive hören. Und das muss uns klar sein. Weil das so ist, weil wir nicht im Bilde Gottes geschaffen sind, aus dem Grund sind wir elende Geschöpfe. Und aus dem Grund lächzt auch ein normaler Mensch im Tiefsten nach der Gegenwart Gottes. Und er sucht die Gemeinschaft. Jetzt muss der Gläubige sich bewusst sein. Ja, Moment, aber ich brauche ja gar nichts tun. Ich bin ja schon lange in die himmlischen Orte versetzt. Ich muss nur begreifen, muss lernen, wie man das auslebt. Und dann wird die Herrlichkeit, die im Himmel der Normalzustand ist, hier schon sein. Wo die Herrlichkeit nie sein wird, das kann ich dir 100% bezeugen. Und das sagt die Bibel ganz klar. Sie wird nie dein Körper sein. Jetzt sage ich mal vorsichtig. Wir werden weiterhin die Krankheit haben. Wir werden weiterhin das Elend mit unserem Körper haben. Wir werden weiterhin müde sein. Sie wird in der Seele sein. Wir werden weiterhin seelisch begrenzt sein. Ich kann mich an eine Schwester erinnern. Strahlendes Gotteskind. Operation. Zurück aus dem Krankenhaus. Gott gedient, solange sie gelebt hat. Völliger Schock. Halsgewissheit weg. Ist richtig im Kopf ab. Über 60 war sie. Halsgewissheit weg. Diese Dinge, das gehört zur Seele. Genauso wie letztendlich die körperlichen Nöte zum Menschsein gehören. Da ist keine Herrlichkeit. Wisst ihr warum? Auf das warten wir im Himmel. Das ist dann Offenbarung 21. Das wird da nie mehr passieren. Leben, wenn wir wollen. Und das ist mir wichtig. Die Bibel benutzt nicht umsonst das Wort Zelt. Macht doch mal so, wenn ihr das nächste Mal das, die Bibel lest, guckt doch mal, wo Zelt steht. Nur wo Zelt steht. Und dort, wo Wohnen steht, stehen meistens Zelte. Ich nicht immer. Kann nicht immer. Ich habe es extra drum aufgeschrieben, dass ihr eure Bibel kennzeichnen könnt. Offenbarung 7,15. Er zeltet, er wohnt über den Gläubigen. Im Totenreich. Er wohnt am Schluss bei ihnen. Offenbarung 15, Vers 5. Jetzt sehen wir die ganze Zwischenstufe in unserer Offenbarung. Nach diesem sah ich und siehe den Tempel. Wisst ihr, Geschwister, jetzt kommt's. Was ist dieser Tempel? Den Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel. Das heißt, der Tempel, der Naos und die Stiftshütte sind deckungsgleich. Und wenn wir Steine sind, jetzt rede ich mal in der Bildersprache, wenn wir Steine sind im neutestamentlichen Tempel, laut 1. Petrus 2, Vers 4, dann sind wir gleichzeitig in dieser Bildersprache auch die Bretter der Stiftshütte. Und die Teppiche der Stiftshütte, dann sind wir auch das Baumaterial der Stiftshütte. Weil die Bibel sagt, es ist für den gleichen Bau, für den gleichen Zustand, sind es nur zwei verschiedene Beispiele. Und hier sehen wir dann etwas, das uns eigentlich letztendlich erschüttern muss. Apostelgeschichte 7,43. Wir wissen ja, Offenbarung setzt sich großteils auch mit der Endzeit auseinander. Wir wissen, dass es immer schwerer wird, hier als Gläubiger zu leben, nach Geistseele und Lebensweise der Heiligung, weil es immer bösartiger wird, weil der Zeitgeist zuschlägt. Offenbarung, Apostelgeschichte 7,43. Ihr habt das Zelt des Moloch. Das war eine Götze, dem er Kinder geopfert hat. Wenn er das jemals lest, wie das ging, Kinderopfer, die haben bei lebendigem Leib, hat man die Kinder genommen und hat sie ins Feuer geworfen. Und dann wird es beschrieben, wie das teilweise gegangen ist, dass du gehört hast, da haben dreijährige Kinder reingeworfen, wie die geschrien haben und wie sie dann verbrannt haben, wie dann Dunstwolke vom Feuer da waren. Das kann man sich nicht vorstellen, was für eine bestialische Sache das war. Teuflischer als teuflisch. Und jetzt geht Gott hin und sagt Israel, ihr habt das Zelt des Moloch und das Sternbild eures Gottes Rephaim umhergetragen. Die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Das Zelt des Moloch. Jetzt müssen wir uns etwas bewusst sein. Die Bibel sagt nicht umsonst das Zelt. Ich könnte euch jetzt Zelte sagen, wo es auch im christlichen Bereich gibt, man nennt es auch einen Himmel. Zelte, wo einfach letztendlich wieder diese Dinge nachgeahmt werden. Und hier geht die Bibel davon aus und sagt, es gibt Fälschungen im religiösen Bereich, wo das Zelt Gottes, wo die Herrlichkeit Gottes praktisch nachgeäfft und nachgeahmt wird. Und insofern muss man sehr aufpassen. Ich möchte nur mal etwas betonen. Wir Gläubige werden kein irdisches Zelt mehr haben. Wir Gläubige sind mit Christus in das himmlische Zelt versetzt. Wir wohnen in den himmlischen Bereichen und werden dann, Offenbarung 21, im Himmel alle Zeit bei Gott sein. Dann ist noch Geist, Seele und Leib gleich. Aber jetzt wohnen wir dort. Das heißt, es gibt für uns hier kein irdisches Zelt. Keines. 2. Korinther 4,4. Nochmal wichtig. Und zwar, da redet die Bibel von den Ungläubigen, denen der Teufel praktisch alles verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, geht die Bibel wieder hin und sagt, Herr Jesus ist letztendlich die Herrlichkeit Gottes, er ist das Ebenbild. Das heißt, in dem Moment, wie wir in Christus hineinversetzt sind, mit Christus in die himmlischen Orte versetzt sind, sind wir in der Herrlichkeit. Wir sind mitte drin in der Schechina. Hätten wir nicht fleischliche Augen, sondern geistliche Augen und könntet gucken, zum Glück können wir nicht, aber wenn man gucken könntet, dann wirst du sehr, überall wo Wiedergeborene in unserer Mitte sind, hättest du die Schechina. Das ist keine Frage. Das ist ein Stück von dieser Herrlichkeit. Gut. Nochmals zusammenfassend, bevor wir zum nächsten Punkt gehen. Offenbarung 21. Er sagt, am Schluss ist das Zelt Gottes bei uns. Zelt ist etwas, wo Gott die ganze Zeit benutzt, vor Uranfang bis zu der Ewigkeit. Israel in der Stiftshütte, Zelt der Zusammenkunft. Bei Jesus, sagt er, Jesus zeltete als die lebendige Stiftshütte in unserer Mitte. Wir selber sind durch unseren Geist in die Stiftshütte, in das Zelt im Himmel versetzt. Und dann am Schluss ist das Zelt Gottes wieder bei uns. Zwischenzustand im Totenreich ist über uns. Gar nicht alles. Aber wir haben es die ganze Zeit mit dem Zelt Gottes zu tun. Es ist die ganze Zeit da. Darum ist das Zelt gar nicht so anrüchig. Das heißt nicht, die Gläubigen sollen aus Glaubensgründen zelten. Das wäre übertrieben. Aber Zelt ist nichts Anrüchiges für die Gläubigen. Im Gegenteil. Das müssen wir einfach sehen. Gott benutzt das Wort ganz gezielt. Dann sagt er hier, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen zelten oder wohnen und sie werden sein Volk oder seine Völker sein. Das steht hier in der Mehrzahl. Und zwar, das hat einen ganz einfachen Grund. Dieses Wort Laos für Volk, das wird in einer doppelten Art und Weise benutzt im Neuen Testament. Das wird sowohl für Israel benutzt, großteils, als auch für die anderen Völker. Wenn man ihre geistliche Stellung sehen will, benutzt die Bibel das Wort Ethne, sind die Heiden. Wenn aber das nicht der Fall ist, sagt sie einfach für beide Völker. Und wenn die Bibel hier Völker in der Mehrzahl sagt, meint sie immer Israel und die Heide.
also die Gesamtheit der Völker. Und ich denke einfach, das ist nochmal wichtig, dass wir uns das bewusst werden. Beide, Israel und die Heiden, haben heute nur eine einzige Stätte, wo sie wohnen können. Nur eine Stätte, nur ein Zelt, nur eine Wohnung Gottes, nur eine Herrlichkeit, nur ein Ort, wo sie versetzt sind. Das ist im Himmel bei Christus in der Schriftsitte im Himmel. Möchte ich betonen, wisst ihr, warum ich das sage? Je weiter die Verführung geht, wird etwas passieren. Die Gegner Israels werden immer radikaler werden. Die Welt wird immer anti-israelischer werden. Gleichzeitig aber werden die Schwärmer immer pro-israelischer werden. Sie werden irgendwann vielleicht auch anfangen, wieder die Stiftshütte aufzurichten in Israel und ich glaube, Hüttefest feiert sie ja schon lange und so. Es wird immer schwärmerischer werden. Ich möchte nochmal betonen, vielleicht baut sogar einer einen Tempel und sagt, jetzt kommt Jesus, setzt sich in den Tempel. Der, wo sich dort reinsetzt, ist der Antichrist. Da brauchen wir gar keine Angst haben. Das ist 100%. Nie wird Jesus hier in den Tempel sitzen. Der wird sich auch nie in den Tempel setzen, wo vorher der Antichrist war. Also wer so eine Idee hat. Wenn Gott so den Himmel abbricht, wegen dem, weil der Teufel drin war, dann wird es nie im Leben zulassen, dass dein Sohn nach der Auferstehung und wenn er in Herrlichkeit zurückkommt, in den Tempel kommt, wo vorher der Antichrist war. Nie. Also das kann man sich ganz abschminken. Das heißt, wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, wir haben irdisch hier nichts mehr zu suchen. Wir brauchen hier auch keine Religion, keine religiöse Dinge. Wir brauchen auch keine Pilgerfahrt nach Israel machen, ist nicht nötig. Sondern wir sind im Geist, in die himmlischen Örter versetzt. Wir sind bereits in der Stiftshütte, möchte ich nochmal betonen. Hier Epheser 2, wer ist dort? Darum gedenkt daran, dass ihr, die einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremden Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist der Zustand der Heide. Das wart wir. Nun aber in Christus Jesus seid ihr, die Heide, die ihr einst ferne wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, Jude und Heide, das sind die zwei Völker, eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat und so die zwei, Jude und Heide, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften durch sein Leib. Und durch diesen Leib sind wir mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Das neue Volk Gottes, Offenbarung 5, 9, das sind jetzt praktisch ist der Leib Jesu Christi, die Gemeinde, und zwar geistlich. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Und da steht bei Völkern das Wort Laos in der Mehrzahl. Und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Das heißt, die Bibel sagt was ganz einfach. Sie sagt, die Völker Gottes am Ende sind letztendlich dieses neue Gottesvolk, das erkauft ist durch Jesu Blut. Ich möchte nochmal betonen, das irdische Gottesvolk ist und bleibt bis zum Schluss Israel. Und Gott würde Israel alle körperlichen Verheißungen erfüllen. Israel wird einst den gesamten Nahen Osten beherrschen. Absolut. Aber am Schluss gibt es bloß nur dieses Doppelvolk aus Juden und Heiden, nämlich die Erlösten. Das ist einfach der Endzustand, der hier im Himmel beschrieben wird. Ich denke, ich habe hier nochmal Epheser 1, 17 bis 23, da steht ganz einfach etwas, und zwar, dass der Heilige Geist uns erleuchten möge, uns Gläubige, dass wir wissen, was in uns ist durch Christus. Und das Grundproblem, wo du heute hast, du findest heute Gläubige, die jammern, wie elend sie sind, wie sehr sie mit der Sünde zu kämpfen haben, wie erledigt sie sind, was es für ein Jammertal ist, in dieser Erde zu sein, was die Erde, ich sag's einmal, für einen Stall ist, wie schlimm das ist. Amen, das ist so. Dann findest du wieder Gläubige, die sagen, aber, wir werden einst in der Ewigkeit sein. Es wird herrlich sein, im Himmel zu sein. Es wird wunderbar sein. Amen. Aber das Dritte erzählen sie meistens nicht. Trotz diesen zwei Zuständen, eines der Elendszustand des Menschen, das andere die große Hoffnung der Himmel, gibt es hier bereits einen Zwischenzustand, nämlich die Gläubigen, die in den himmlischen Orten bereits wohnen. Die sind schon im Zelt. Wir wollen nicht warten, dass man sagt, oh, dann werde ich mit Gott und dem Herrn Jesus sein eingeborener Sohn in herrlicher Gemeinschaft sei. Die Bibel sagt, das ist jetzt schon. Du bist nur nicht mit der Seele und dem Körper, darum fühlst du es auch nicht, aber du bist mit dem Geist. Und jetzt müssen wir Gläubige beginnen, diese Gemeinschaft auszuleben. Bis in die letzte Konsequenz. Und das ist das Problem. Und jetzt natürlich endzeitlich ist ja klar, der Teufel geht immer Seele und Körper an, um die Gläubige abzuziehen. Ist klar, dass wir das nicht tun. Und da geht dieser Kampf. Und darum ist mir so wichtig, selbst wenn wir dort alle Zeit sind, nach Geist, Seele und Leib, wir sind jetzt schon im Körper da, im Elend, wir sind in der Seele da, im Elend, aber wir sind im Geist auch da, in der Herrlichkeit. Das ist der Unterschied. Und jetzt wird unser Leben sich gestalten, je nachdem, was ich von dem annehme. Aber Paulus sagt, ihr müsst es begreifen. Der Heilige Geist muss euch erleuchten, dass es zuerst begreift, was heißt es, dass ich mit Christus in die himmlischen Orte versetzt bin. Dass ich in diesem Zelt, wo Gott wohnt, so lange drin bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie mutig ihr seid. Aber wenn ich jetzt in der vollen Gegenwart bin und mir vollkommen klar mache, ich bin mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Der Vorhang ist weg. Ich spiele es jetzt einfach durch. Der Vorhang ist weg. Ich stehe jetzt mittendrin als Teil dieses Leuchters im innersten Heiligtum. Vor mir ist der Sühnedeckel, der himmlische, das echte Heiligtum, der echte Sühnedeckel. Die Person Jesus selber, dort ist Blut und dort ist die Gegenwart Gottes des Vaters. Dort ist die Gegenwart der Shechina, der Wolken- und Feuersäule, die totale Herrlichkeit Gottes. Da stehe ich, der kleine Karome. Ich habe gerade die Absicht, der Sünde zu begehen. Sei es mal vorsichtig, es wird dann etwas schwieriger, die Sünde zu begehen. Und vielfach begehren wir bloß die Sünde, wenn uns das Bewusstsein absolut fehlt. Wenn man Ausrede benutzt, ich bin ja so elend, richtig. Aber in der Ewigkeit wird es herrlich sein, richtig. Aber die Bibel sagt immer heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen. Ich weiß heute. Wo lebst du heute? Bis als Frau, einfach mal ganz, ganz vorsichtig, sind wir knuschiger geworden. Dass wir theoretisch alles herrlich halten, aber wir leben, wie wir Lust haben. So ist es meistens. Gnosis, was Furchtbares. War der Todfeind des Evangeliums. Darum sagt die Bibel, Heiligung nach Geist, Seele und Leib. Gott will uns ganz. Und wenn wir in den himmlischen Orten leben, im Geist, müssen wir auch hier mit dem Körper ganz leben. Seele. Wir müssen Gott dienen nach Geist, Seele und Leib. Das ist das, was Gott will. Und dann können wir uns nämlich freuen auf die Ewigkeit, wo dann das nicht mehr wehtut, was mit der Seele und dem Geist passiert. Dann ist alles gelaufen. Das nächste, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wunderbar! Als unser Problem. Da muss zuerst mal was da sein zum Abwischen, oder? Ist ja klar, was heißt. Der Gläubige lebt doch gern so locker dahin. Weil die Bibel sagt, da ist was geschehen. Die Gläubigen mussten ja wohl, so wie es in Apostelgeschichte 14, 22 heißt, durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Sie mussten unter durch. Der Fleischwolf. Fleischwolf. Das Fleisch wird durch den Wolf gedreht. Das heißt, das Fleisch geht unter durch. Wird zerschlagen. Das kostet Tränen. Echte Tränen. Und die wird Gott abwischen. Jetzt sage ich was, das hört mich gern. Wohl dem Gläubiger, der in der Ewigkeit was hat, was Gott abwischen kann. Ich befürchte, dass viele Gläubige hat, wo Gott nichts abwischen kann. Sie werden dieses Trostes verlustig gehen. Schon im Totenreich wird nichts abgewischt werden. Und in der Ewigkeit wird nichts abgewischt werden. Jetzt kommt was Interessantes. Warum sind in der Ewigkeit noch Tränen da, wenn er im Totenreich schon abwischt? Er wischte doch schon in Offenbarung 7 ab. Warum sind denn in Offenbarung 21 immer noch da? Scheinbar ist es so etwas Wichtiges und so etwas Kostbares und so etwas Gegenwärtiges, dass es Gott vom Trost her bis in alle Ewigkeit abwischt. Können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Jetzt klopfen wir so langsam an die Geheimnisse der Ewigkeit. Wir werden jetzt in den paar wenige Bibelstunde, bis wir die Offenbarung fertig haben, werden wir noch ein paar Mal also Ewigkeitsgeheimnisse anklopfen, die wir nicht verstehen. Die Bibel sagt hier nichts drüber. Sie sagt bloß, er wird sie abwischen. Er wird sie abwischen. Alle Tränen wird er abwischen. Von ihren Augen. Wenn Tränen noch in den Augen sind, dann ist am Anfang
Das muss ich mir vorstellen. Gott lässt gar nicht so weit, dass die Tränen über den Backer kullern, sondern er wischt sie sofort ab. Das muss ich mir vorstellen. Der lebendige Gott kümmert sich um die elende Träne eines Gläubigen. Der wird sagen, er wird von jedem Gläubigen alle Tränen abwischen, und zwar bevor sie kullern. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das sind Dimensionen des Trostes. Was der Paulus sagen kann, die Leiden dieser Weltzeit, das bisschen hier unten durchgehen, ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was du dafür in Trost und Ewigkeit bekommen wirst. Kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Bloß, ich möchte einfach betonen, der Herr Jesus sagt schon hier, wir haben immer eine Stufe schon hier, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Er sagt, jetzt schon kommen. Aber, dass man hier getröstet wird von Herrn Jesus und dass man dort in der Ewigkeit dieses Trostes teilhaftig wird, einem Totenreich im Paradies, müssen wir zuerst schon mal unten durch. Das heißt, der Kampf des Glaubens muss man aufnehmen. Es geht nicht locker. Möchte ich betonen. Die alten Gläubigen haben das gewusst. Die haben drum so Lieder geschrieben. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Das ist das, was man nicht hören will. Durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Darum werden Tränen abgewischt. Wenn wir nochmals in Offenbarung 7 reingehen. 17, was heißt, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Sie leiten zu lebendigen Wasserquellen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Obwohl sie das Wasser des Lebens aus der direkten himmlischen Quelle teilhaftig sind, wird Gott ihre Tränen abwischen. Das ist was Ungeheures, was man so schon mal begreifen muss, was sich da wohl in der Ewigkeit abspielt. Aber jetzt gehen wir weiter. Offenbarung. Hier die Gemeinde, die dann, ich sag's nochmal, bei Herrn Jesus heute, Matthäus 11, dann im Totenreich hier passiert das Gleiche, im Himmel wird es endgültig passieren. Aber Gott wird das Gleiche bei Israel tun. Jesaja 25, Vers 8. Er wird den Tod auf ewig verschlingen. Gott der Herr wird alle Tränen von allen Angesichtern abwischen und die Schmach seines Volkes von der ganzen Erde hinwegnehmen. Ja, der Herr hat es verheißen. Er wird es auch für Israel tun. Jeremia 31, 16. So spricht der Herr, wehre deiner Stimme das Weinen und deinen Augen die Tränen. Denn es gibt noch einen Lohn für deine Mühe, spricht der Herr. Und sie sollen wiederkommen aus dem Land des Feindes. Jetzt müssen wir etwas sehen. Ursprünglich hat alles Israel gehört. Gott wird auch Israel so trösten. Das müssen wir mal ganz nüchtern sehen. Jetzt muss der Gläubige natürlich aufpassen, was er tut. Wir alle wissen, dass der Antichrist aus Israel kommt, dass man aufpassen muss. Aber unabhängig davon wird Gott für sein auserwähltes Volk absolut alles erfüllen. Und das, was sich vor unseren Augen abspielt, da muss man aufpassen, dass man sich nicht darstecken lässt von einer gottlosen Presse, von gottlosen Völkern, von gottlosen Regierungen, von antichristlichen Kräften. Das, was wir gerade erleben, auch mit Israel, und darum wird Gott auch diesem Volk die Tränen abwischen, wenn er sie erlöst, diesem Überrest, der sich einen Tag bekehrt. Er wird natürlich nur denen die Tränen abwischen, das ist ja klar. Aber man müsste das einmal nüchtern sehen. Ich lese uns Psalm 83 einen Teil draus. Ab Vers 3 über Israel. Sind aber jetzt die Feinde Gottes. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Sie machen wichtige Anschläge gegen dein Volk, verabreden sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sprechen, kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien und dass des Namens Israels nicht mehr gedacht werde. Ja, sie haben einen einmütigen Beschluss gefasst, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms, die Ismaeliter, Moab, die Hagariter, Gebal, Ammon, Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur, Syrien, hat sich ihnen angeschlossen und ist den Söhnen Lots ein Beistand geworden. Und dann kommt das ganze Gericht über diese Dinge. Das müssen wir einfach nicht sehen. Das ist das, was wir heute erleben. Und aus dem Grund wird auch Gott Israel die Tränen abwischen. Das heißt, Gott wird, und das ist jetzt eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch für die Ewigkeit, und zwar, Gott wird seinem gesamten Volk, aus Juden wie Heide, wird Gott einen letzten Trost zukommen lassen. Es wird in der Ewigkeit nichts mehr geben. Und aus dem Grund sagt er hier, nachdem dieser Trost geschehen ist, der Tod wird nicht mehr sein. In Johannes 5 steht, ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir haben den Tod schon hier überwunden. Das heißt, darum ist auch der Tod, wenn jemand von uns stirbt, nur noch Übergangsstation. In der Ewigkeit wartet kein Tod, sondern Leben. Und das sagt hier, und dann in der Übergangsstation, wir müssen nur einmal durch die Übergangsstation. Natürlich hofft jeder wieder Paulus, dass er nicht letztendlich da durch muss, sondern dass er entrückt wird, ist ja klar. Aber in der Ewigkeit gibt es das nicht mehr, das ist kein Problem. Wisst ihr, was einer der florierendsten Berufe auf dieser Erde ist? Das ist Zukunft, kann ich nicht sagen. Beerdigungsinstitut, Totengräber. Es wird zweimal einen Weltkrieg geben, es wird insgesamt die Hälfte der Menschheit sterben. Das ist doch der beste Beruf, wo es gibt. Hat Zukunft wie kein zweiter auf dieser ganzen Erde. Kann ich euch ganz sicher sagen. Aber in der Ewigkeit ist der Beruf ausgestorben. Es gibt keinen Tod. Das ist aus. In der Ewigkeit wird es herrlich sein. Kein Tod. Wird niemand mehr sterben. Die Bibel sagt, du bist lebendig geworden durch Wiedergeburt, dann geht der geistliche Tod weg. Das ist das, was bei uns passiert ist. Epheser 2, Weilandszustand. Also einst tot wart in euren Sünden, seid jetzt durch Christus lebendig gemacht. Und darum können wir hier überwinden. Das Leben ist gekommen. Und jeder, der nicht im Buch des Lebens steht, der nicht lebendig ist, wird laut Offenbarung 20, haben wir studiert im Feuerseelande. Ist gar keine Frage. Aber hier ist jetzt ein entscheidender Punkt. Die Bibel sagt einfach nochmal vom Himmel, ganz einfach, von dem, was wir unter Himmel verstehen, sagt sie ganz einfach, nicht nur, dass Gott uns trösten wird, er wird alle Tränen abwischen, sondern er sagt, es gibt schon mal gar kein Problem, weil kein Tod mehr ist. Der ist einfach weg. Das muss sich vergegenwärtigen. Aber wenn es ums Sterben geht, wenn ein Gläubiger stirbt, dann muss ihm klar sein, einmal das Elend, dann ist vorbei. Nur einmal. Kein zweites Mal. Wenn jemand nicht wiedergeboren ist, zweimal, da kommt der ewige Tod, furchtbar. Der alte Gläubige hat immer gesagt, du musst zweimal geboren werden, dann musst du nur einmal sterben. Wenn du nur einmal geboren wirst, musst du zweimal sterben. Absolut schlimm. Aber für uns Gläubige kein Tod mehr. Und als Folge sagt er, kein Leid. Wenn man mal das Leid sich anguckt, ich habe die Stelle, ich möchte sie nicht alle lesen, aber wenn man das mal anguckt, 1. Mose 4, Vers 1, das Leid kommt von der Sünde. Leid kommt nur von Sünde. Ich habe heute einen Auftritt im Geschäft gehabt. Ich habe sagen müssen, was ist der Mensch für ein unmögliches Gerät? Da war ein Mann, ich habe so betet vorher und habe zu meiner Frau gesagt, es gibt eine ganz schwierige Sitzung. Der Mann saß, ich saß ihm im Nacken, das war vorher gut. Aber das war eine Katastrophe. Der Mann hat sich benommen wie ein Lämmlein. Jeder hat gewusst, das ist eine kritische Sitzung. Ich dachte, ja, ist der nicht? Ist der freundlich? Ja, jetzt gucken wir mal, völlig emotionslos. Das ist schon super gelaufen. Der Big Boss von der Sache ist dann reingekommen, hat mir mit den Augen gewunken, wie läuft's? Ich habe nur so gemacht, super. Der hat kaum den Raum verlassen gehabt. Ist das gewesen, wie wenn du Silvester einen Kanonenschlag anzündest? So, wenn mein Nachbar den Kanonenschlag anzündet, muss ich in Deckung gehen. So war das ungefähr. Mir blieb die Luft weg. Das ist wie ein Knopfdruck beim Raketenabschuss. Mit einem Schlag hat der Mann getobt. Das ist wie wenn eine Rakete an die Decke fährt. Und ich habe dann hinterher sagen müssen, was für ein Elend. Was der Mann bloß mit seiner Art und was er hier gemacht hat, ich habe dann gesehen, die Beteiligten, was der da an Folgeleid ausgelöst hat, das weiß der gar nicht. Wisst ihr, das ist ein Problem. Die Bibel sagt ganz klar, Leid kommt von der Sünde. Im Himmel gibt es keine Sünde mehr. Das ist die Wohnung Gottes bei uns. Und Gott wohnt nicht, wo Sünde ist. Er kann sich mit Sünde nicht verbinden. Es wird nie mehr Sünde geben. Und aus dem Grund sind wir vollkommen frei. Jesaja 35, wenn die Erlöste Israels wiederkehren, wird kein Leid mehr sein, sondern Freude. Genau das Gleiche. Also nochmal, Israel und wir werden das Gleiche erleben in gewisser Weise. Wir werden durch ihn getröstet werden, so wie es in Jesaja 51 steht. Lese ich Jesaja 51, 11. Dort heißt es, also werden die Erlösten des Herrn wiederkehren und in Zion kommen mit Jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie erfassen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Ich bin es, der euch tröstet. Wissen, jetzt kommt die Folge. Und das kannst du jetzt umsetzen, was er hier Israel im Körper sagt, das sagt uns im Geist. Jetzt kommt der nächste Satz. Wer bist aber du, dass du den sterblichen Menschen fürchtest? Wir leben hier auf der Erde, wie wenn die Erde letzte Instanz wäre. Wie wenn die Menschen letzte Instanz wäre. So leben wir. Das ist Unsinn. Sondern wir haben letzte Trost zu erwarten. Darum können wir auch hier was riskieren. Ich habe mal den Chef vom Missionswerk gehört. Das hat mich damals beeindruckt. Der hat gesagt, warum nehme ich blutjunge Menschen, 20-jährige Mädchen und jag sie zu Leprakranken in Asien? Das hast du schon gemacht. Die Leute haben schon nachgedacht. Er hat gesagt, ihr müsst es sein. Dann hat er gesagt, das ist ein ganz einfacher Grund. Wir haben ewiges Leben, darum können wir es riskieren. Wir können es riskieren, wenn wir ewiges Leben haben. Das ist das der Gläubige. Ich sage es jetzt mal hart, der Gläubige, der weiß die ganze Zeit durch sein Leben, dass er im tiefsten Sinne, also jetzt wirklich im tiefsten Sinne des Wortes, nicht wirklich an die ganze Segnung der Ewigkeit und an die ganze Erlösung glaubt, weil er nicht so lebt. Sobald der Gläubige das wirklich glaubt und so lebt, dann verändert sich sein Leben radikal. Aber das ist ganz wichtig. Wenn wir mal drüber der Ewigkeit sind, dann wird Gott uns trösten, ohne Ende. Es wird den Tod gar nicht mehr geben, es wird auch kein Leid mehr geben, weil es kein letztendlich Leid gibt, und es wird auch kein Geschrei mehr geben. Wenn man das einmal liest, Offenbarung 18 und so, da sieht man die Quelle der Sünde, und die Quelle Sünde sprudelt Leid und Geschrei und Not hervor. Es wird Klagelaut nicht mehr geben. Ich lese nur Epheser 4, 31 als Erklärung dazu. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung soll ich von euch weggetan, sankt aller Bosheit. Jetzt heißt es mal hart, wann schreie ich? Ich schreie manchmal wie ein Tier. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wann schreie ich? Meine Kinder mich ärgert, schreie ich manchmal. Mein Hund mich ärgert, schreie ich auch. Wenn die Gemeinde mich ärgert, schreie ich auch. Am Telefon. Hat schon Brüder mitgekriegt. Wann schreie ich? Wenn ich im Fleisch bin. Wenn ich im Geist bin, schreie ich meine Kinder nicht an. Wenn ich im Fleisch bin, schreie ich selbst meinen Hund nicht an. Wenn ich im Geist bin, wisst ihr warum? Dann spurt er, der merkt es. Ist mir schon aufgefallen. Und wenn ich im Geist bin, dann kann mich auch gemeintlich nicht reizen. Geschrei laut werden ist immer ein Zeichen von Schwäche. Bei Gläubigen immer ein Zeichen von Sünde. Wenn man Gläubiger schreit, kann er sagen, ah, bist im Fleisch, ah, bist du Sünde. Bist du Sünde, bist du im Fleisch, eindeutig. Das nächste, Schmerz. Jesaja 53, für wahr, er trug unsere Schmerzen. Da denken wir immer an körperliche Krankheit. Es gibt aber Schmerzen, die sind letztendlich keine Krankheitsschmerzen. Es gibt auch Schmerz, der mit Krankheit nichts zu tun hat. Man kann unendlicher Schmerz haben, zum Beispiel, wenn sich Kinder nicht bekehren, kann man Schmerz haben. Man kann Schmerz haben, wenn sich Eltern nicht bekehren. Man kann Schmerz haben, weil eine Gemeinde entgleist. Man kann Schmerz haben, weil jemand, der einem nahe steht, falsche Wege geht. Das alles kann Schmerz sein. Paulus sagt es in Römer 9, 2. Ich denke, es muss uns klar sein, es gehört noch zu diesem Leben. Denn ich sage die Wahrheit in Christus, ich liege nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt, im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Und dann sagt er sogar, ich wünschte, verbannt zu sein von Christus wegen meiner Mitgenossen, wegen Israel. Und weil im Himmel alles glatt läuft, dort gibt es keine Sünde mehr, dort gibt es auch keine Lauheit, dort gibt es kein geteiltes Herz, nichts mehr, wird es weder Tod noch Leid noch Geschrei, es wird auch keinen Schmerz mehr geben, weder körperliche noch irdische. Körperlicher Schmerz, möchte ich auch betonen, Krankheit kommt von Sünde. Das heißt nicht, dass jeder, der krank ist, gesündigt hat, sondern letztendlich, Krankheit ist etwas, das ihre Wurzel im Sünderfall hat. Adam und Eva, darum ist der Körper kaputt. Der Vergänglichkeit unterworfen. Jetzt geht die Bibel ganz einfach hier in unserem Text, mit dem möchte ich auch schließen. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich das nochmal vergegenwärtigt. Es Sie sagt ganz einfach, das Erste ist vergangen. Das Erste ist weg. Jesaja 43, 18. Gedenkt nicht mehr an das Frühere, achtet das Vergangene nicht. Sieh, ich will etwas Neues tun. Jetzt wird es hervorsprossen. Wollt ihr es nicht wissen? Jetzt erklärt es. Ich will einen Weg in der Wüste machen, will Ströme in der Einöde geben. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, damit zu trinken mein Volk, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit es meinen Ruhm verkündige. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, das Neue, das Gott schafft, das im Himmel dann im Endzustand ist, beginnt schon hier, und zwar in dem Moment, sobald wir vor Gott gespeist werden mit dieser Herrlichkeit, sobald wir gespeist werden mit diesen geistlichen Gütern, sobald wir in den himmlischen Orten leben, dann passiert es. Dann kriegen wir praktisch, ich hoffe, dass es rüberkommt, wir kriegen vor allem dem, was im Himmel dann einmal unser Endzustand sein wird, kriegen wir hier schon einen Vorschuss, praktisch in dem Moment, weil Gott hier alles neu macht. Epheser 5 sagt zum Beispiel, Einschwart der Finsternis, Luther hat es mit Weiland übersetzt, da kommt das Wort Weilandszustand her, Einschwart der Finsternis, jetzt seid ihr Licht, im Herrn. Es funktioniert alles bloß im Herrn. Was heißt im Herrn? In Christus. Was heißt in Christus? In die himmlischen Orte versetzen. Wir leben in diesem Zustand. Wir leben in diesem Zelt. Das ist der Normalzustand. Und dann am Ende, das ist keine Frage, dann ist unser Zustand wie die ersten vier Verse vor Offenbarung 21. Das wird der Endzustand sein. Aber um was mir geht, Geschwister, etwas ist glasklar von der Offenbarung her, auch von dem, was auf uns zukommt in nächster Zeit. Aber mit der ganzen Kriegerei, die da jetzt angezettelt wird. Ich weiß nicht, ob die nicht chemische Waffen schießen, weiß ich nicht. Ist alles möglich. Und das heißt Krankheit, ist klar. Chemische Waffen bedeutet, dass Krankheitserreger geschossen werden. Das heißt, wir haben einen herrlichen Zustand in der Ewigkeit zu erwarten. Aber ich möchte etwas betonen, das ist nicht da. Das ist absolut nicht da. Da musst du nicht danach sehnen zu sterben, dann wäre er da. Das ist aber nicht da. Solange du lebst, ist er nicht da. Also was hast du für eine Chance als Gläubiger? Du kannst akzeptieren, dass du mit Christus in die himmlischen Orte bereits versetzt bist, dass der Geist schon in dem Zustand ist. Und dann musst du Bibel studieren, was heißt das? In der Regel heißt es immer, haltet dafür, begreift, erkennet, dass der Heilige Geist mich erleuchtet. Und dann, sobald ich das begreife, dann werde ich beginnen, so zu leben. Und wenn man das nochmal sieht, dann sagt er, siehe da, das ist ein Ausdruck, auch hier in der Bibel, eine laute Stimme, siehe da, begreife es, so wird es in der Ewigkeit sein. Ich habe jetzt heute ein bisschen abgeschweift, dass wir es schon haben. Und sobald der Gläubige begreift, dass er im Prinzip schon mit einem Teil seines Zustands im Himmel ist, dann müsste doch, Anführungszeichen, hier ein bisschen himmlischer sein. Oder? Es ist so irdisch, ihr versteht, ist alles so irdisch. Man sagt, das ist doch menschlich. Sei jawohl, menschlich, irdisch, Jakobus 3, dämonisch. Der Teufel sorgt schon dafür, dass es menschlich wird, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Aber in Wirklichkeit haben wir das Himmlische schon hier. Natürlich dürfen wir uns freuen auf den Endzustand. Ich freue mich auf den Endzustand. Ich bin immer müde. Und zwar, ich bin immer müde, weil ich fast nicht schlafe. Dann muss ich einfach sagen, wenn ich dann immer gar nicht mehr schlafen brauche. Und wenn ich dann auch nicht mehr kämpfen muss, um die Herrlichkeit zu sehen, wenn sie immer da ist, ist auch herrlich. Ich habe sie jetzt schon. Ich kann die Herrlichkeit heute erleben. Die Herrlichkeit ist Gegenwart. Weil Gott ein Zelt im Himmel aufgeschlagen hat, ich wohne dort mit meinem Geist, mit meiner Seele und meinem Körper nicht, aber mein Geist ist dort. Jetzt gehen wir in die Woche voll. Jetzt überlegt euch einfach einmal, bis zum Ende der Woche, wenn ihr am Samstag zum Beispiel Bestandsaufnahme macht, und sagt, gut, jetzt habe ich das gehört. Ein Teil von meinem Geist ist bereits in die himmlischen Orte. Beobachte dich selber mal, wo du lebst. Und dann wirst du feststellen, wo du lebst im Fleisch. Das ist einfach so. Der Gläubige lebt auch großteils in den fleischlichen Bereichen, wenn der Teufel ihn da und reizt. Das ist Endzeit. Also müssen wir gegensteuern, indem wir gezielt das, was der Heilige Geist uns gegeben hat, annehmet, indem man in diesen geistlichen Gütern lebt, sie begreift, im Glauben annehmet, auslebt, beginnt dem Lamm zu folgen, wohin es geht, aufsteht, morgens, ich danke dir, Herr, für die Erlösung, ich gehe ins Geschäft, es macht mir einfach Schwierigkeiten. Ich danke dir, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Ich merke, kommt wie so Depression über mich. Ich danke dir, dass ich erlöst bin. Die ganze Erlösung, dass man da drin lebt, in den himmlischen Orten, dass man sich mit beschäftigt. Franz Eugen Schlachter, der Übersetzer der Schlachterbibel. Wisst ihr, warum der eine Bibel gemacht hat? Ich weiß nicht, was der sagen würde. Zum Glück sagt die Bibel, die in der Ewigkeit sehen nichts von hier. Das ist gut, weil sonst hätte sie wahrscheinlich doch nur Leid. Der hätte wahrscheinlich, der wird der Magen rumdreht, wenn er so eine Bibelvormag sieht. Wisst ihr, warum der so eine Mini-Bibel gemacht hat? Die ja bloß so dünn ist wie ein Schreibheft. Ja, die gemacht aus einem ganz einfachen Grund. Schreibt da vorne drin, ist eine Erstausgabe. Auf dass der Gläubige die ganze Zeit sich mit der Herrlichkeit beschäftigen kann, dass er das da unten mitnehmen kann. Dass er es in die engste Jackentasche reinstopfen kann und jederzeit rausholen kann und lesen kann. Das war der Grund. Versteht? Alle Zeit in dieser Herrlichkeit zu leben, alle Zeit in der Herrlichkeit zu sein, ist der Wille Gottes. Dass wir es am Schluss sind, ist wunderbar. Aber hier gilt's. Heute. Mich später zum Schluss. Herr Jesus, danke dir, dass du uns nicht nur erlöst hast mit deinem kostbaren und teuren Blut vor aller Sünde und uns die Hölle erspart hast, auch diese ganze schreckliche Zukunft deines Unerlösten, sondern dass du uns auch den Himmel erkauft hast, dass wir einst im Himmel sein werden, dass kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, nichts mehr sein wird, sondern dass aufgrund deiner Erlösung der Vater uns die Tränen abwischen wird, dass wir deine Gegenwart sein werden, alle Zeit. Aber du hast uns auch durch die Errettung in die himmlischen Orte versetzt. Wir sind mit dir in der Ewigkeit, wir sind mit dir in dieser Herrlichkeit, wir sind mit dir in der Stiftshütte, mittendrin im Leuchter, mittendrin vor der Bundeslade, letztendlich vor dem Sühnedeckel, vor deinem kostbaren und teuren Blut und auch vor dieser Herrlichkeit, vor der Wolke und Feuersäule, vor der Gegenwart des Heiligen Geistes. Jetzt gib uns Gnade, dass wir auch in dieser kurzen Zeit des Endes so leben, dass wir da sind zum Lobpreis deiner Herrlichkeit, dass ein Stück von dieser Herrlichkeit sichtbar wird in unserem Leben, dass die Menschen es sehen und dass wir etwas sein dürfen zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Wir möchten dir folgen, wohin du gehst. Wir möchten keine Knostiker sein, sondern möchten ausleben bis in letzte Konsequenz. Danke, dass du alles getan hast durch dein kostbares und teures Blut, durch dein Opfer. Und jetzt gib uns erleuchtete Augen des Herzens durch den Heiligen Geist, dass wir begreifen, dass es für uns ganz persönlich heißen, lass uns in diesen himmlischen Orten leben, im Geist, auf dass wir auch mit Geist, Seele und Leib hier heilig leben auf dieser Erde. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Amen.